tollkühn aus, weil sie einfach menschlich nicht machbar sind. Aber da Gott dabei ist und der Initiator dieser Sache, ist es möglich, dass es eigentlich nur Glaubensmut ist und dass es nicht irgendwie etwas völlig Abgedrehtes, völlig Verrücktes ist, sondern dass es halt einfach irgendwie etwas ist, was Gott gemacht hat, damit Menschen über sich selbst hinauswachsen können und erleben können, was Gott durch sie tun kann. Und weil die Geschichte aus dem Alten Testament ist und mit Krieg zu tun hat, dachte ich mir, ich gebe euch noch so ein bisschen Zusammenhang aus der Bibel, weil ja manchmal wir Schwierigkeiten damit haben, wenn wir das Alte Testament lesen. Also ich kenne jedenfalls eine ganze Menge Christen, die nicht gerne das AT lesen, weil einfach so viel Gewalt da drin vorkommt und so viel Krieg da ist und sie das nicht einordnen können und sich jetzt fragen, wie kann das denn sein, wie das der Gott, der sich im Neuen Testament so positiv darstellt, im Alten Testament sich doch eher negativ und grausam darstellt. Und es ist ja immer so ein theologisches Problem von Kontinuität und Diskontinuität zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. So ein paar Dinge ziehen sich als roter Faden durch, von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten. Und so ein paar Stellen gibt es doch, wo so längere Linien durchbrochen sind und wo eben keine Kontinuität da ist. Und es ist immer wichtig, eigentlich rauszufinden, wo gehen Dinge durch, nahtlos vom Alten Testament ins Neue Testament über und wo ist das eben nicht so. Also wo ändern sich tatsächlich Dinge vom Alten zum Neuen Testament. Und eine Sache, die sich total durchzieht, ist, dass, meine ich, fast das größte Thema in der Bibel Gottes Reich ist. Das ist sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament eigentlich das bestimmende Thema. Gott will sein Reich in dieser Welt bauen. Und der große Unterschied zwischen dem Alten und Neuen Testament ist, im Alten Testament war Gottes Reich eine Nation innerhalb bestimmter Grenzen mit einem Regierungssystem, Gesetzen und allem anderen. Und im Neuen Testament hat es sich total geändert und Gottes Reich ist keine Nation mehr, ist nichts mehr, was man geografisch einordnen kann, ist nichts mehr, was gesetzlich ist, zum Glück. Und ist etwas, was nicht äußerlich ist, sondern was völlig innerlich ist. Was aber geblieben ist, ist, dass sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament Gottes Reich bedroht ist durch allerlei Feinde und dass es eine Bestrebung Gottes gibt, sein Reich auszubreiten. Und da es im Alten Testament eben ein äußerliches Reich war, hatte das da viel mit äußerlichen Mitteln zu tun und so ist die Geschichte Israels auch immer Militärgeschichte. Und es hat da kaum mal eine Zeit gegeben von ein paar Jahrzehnten, wo Frieden geherrscht hat, sondern normalerweise hatte man sich mit allen möglichen Feinden auseinanderzusetzen. Im Neuen Testament ist es immer noch so, dass es den Kampf gibt, aber er ist nicht mehr gegen Fleisch und Blut. Wir gehen heute nicht mehr her und töten Menschen und in der Regel werden, also zumindest in Deutschland, wir auch nicht mehr von irgendwem umgebracht, was mich sehr freut persönlich. Aber es ist immer noch, wie dass wir hier Gottes Reich bauen in einem Zusammenhang von Auseinandersetzung. Wir haben viel mit Gedanken zu tun, mit Sünden, mit Gedankengebäuden. Wir versuchen Menschen zu überzeugen. Gottes Reich kommt in Übernatürlichkeit und wir haben auch übernatürliche Feinde, die uns bekämpfen. Und es ist immer noch das Gleiche, es ist immer noch Krieg. Es ist nur ein bisschen anders, man nimmt es anders wahr. Man ist es nicht mehr in der körperlichen Welt, sondern es ist eben eine geistliche Sache. Und wenn man vom Alten Testament irgendetwas lernen will, dann ist es wichtig, hinter die Kulissen zu gucken und zu sagen, ja, es ist ein Zusammenhang von Kampf, der hat sich geändert, aber ich kann etwas daraus lernen, weil ich immer noch in einer sehr ähnlichen Situation bin, nur dass dieser Kampf mit anderen Waffen ausgetragen wird und in der Regel keine Gefahr mehr für Leib und Leben darstellt. Und so bitte ich euch auch, irgendwie solche Geschichten zu lesen aus dem Alten Testament, so kriegerische Geschichten, dass ihr versucht, etwas für euch selber daraus zu ziehen, indem ihr sie halt einfach übertragt auf die heutigen Gegebenheiten und sagt, ich kann etwas daraus lernen, auch wenn es damals zum Glück anders ist. Oder heute zum Glück anders ist, als es damals gewesen ist. 1. Samuel 14. Eines Tages sagte Jonathan ist der Sohn von König Saul, zu seinem jungen Waffenträger. Komm, wir wollen zum Posten der Philister dort drüben gehen. Seinem Vater erzählte er aber nichts davon. Kommt eine kleine Beschreibung von seinem Vater, der mit 600 Soldaten woanders war und ein bisschen Spaß hatte. Und dann geht's weiter. Um zu dem Posten der Philister hinüber zu gelangen, wählte Jonathan einen schmalen Weg zwischen zwei hohen Felszacken hindurch. Wie riesige Säulen ragten sie in die Höhe. Die eine im Norden auf der Seite von Michmas, diese nannte man Botzetz. Die andere im Süden gegenüber von Geba, die hieß Senne. Jonathan sagte, völlig falsche Seite. Jonathan sagte nun zu seinem jungen Waffenträger, komm, wir wollen hinübergehen zum Wachposten dieser unbeschnittenen Heiden. Vielleicht hilft uns der Herr, denn für ihn spielt es keine Rolle, ob wir viele oder wenige sind. Je nun, tu, was du für richtig hältst, antwortete sein Waffenträger. Ich bin dabei, auf mich kannst du zählen. Pass auf, fuhr Jonathan fort, wir machen das so. Wir nähern uns unseren Feinden, bis sie uns sehen. Wenn sie uns dann zurufen, halt, kein Schritt weiter. Oder wir kommen und töten euch. Dann lassen wir unseren Plan fallen und gehen nicht zu ihnen hinauf. Wenn sie aber rufen, kommt doch herauf zu uns, dann wollen wir hinaufsteigen. Denn das soll für uns ein Zeichen sein, dass der Herr uns den Sieg über unsere Feinde schenken wird. So näherten sich die beiden ohne Deckung dem feindlichen Posten, bis sie gesehen wurden. Sieh mal einer an, begannen die Philister zu spotten. Die Hebräer kommen aus ihren Löchern herausgekrochen, in denen sie sich versteckt haben. Wie niedlich. Die Wachen forderten die beiden auf. Ach, kommt nur herauf, wir werden es euch zeigen. Los, mir nach, rief Jonathan seinem Waffenträger zu. Der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Rasch kletterten sie auf allen Vieren den steilen Hang hinauf. Jonathan voraus, sein Diener hinterher. Kaum war Jonathan oben, da fielen die Philister vor Schreck zu Boden und der Waffenträger tötete einen nach dem anderen. Die beiden brachten bei diesem ersten Überfall etwa 20 Männer um. Die Leichen lagen im Umkreis von wenigen Metern. Nun brach im ganzen Heer der Philister Panik aus. Im Hauptlager, bei den Vorposten und sogar bei den Truppen, die die israelitischen Dörfer ausplünderten und zerstören sollten. Und dann bebte auch noch die Erde. So versetzte der Herr alle Philister im Lager in Angst und Schrecken. Dann kam natürlich eine gewisse Ermutigung in Sauls Lager und die anderen 600 gehen los und töten auch noch jeder so viele Leute, wie sie gerade finden. Auch sehr positiv, da die Philister waren so sehr in Angst und Schrecken, dass die sich noch nicht mehr verteidigt haben. Die haben sich stattdessen gegenseitig umgebracht, sodass die Aktion auch nicht so anstrengend war für Saul und seine Leute. Die konnten einfach zugucken und Fotos machen und mussten noch nicht mal die Schwerter ziehen. Und dann geht es weiter. Schon lange hatten die Philister Israeliten als Söldner in ihr Heer aufgenommen. Viele waren auch jetzt mit den Philistern in die Schlacht gezogen. Nun liefen sie zu ihren Landsleuten unter Saul und Jonathans Führung über. Sogar die Israeliten, die sich bisher im Bergland von Ephraim versteckt hatten, nahmen die Verfolgung der Philister auf, als sie von deren Flucht hörten. Der Kampf tobte bis über Bet-Aven hinaus. So befreite der Herr an diesem Tag die Israeliten aus ihrer ausweglosen Lage. Ja, total eigentlich schöne Geschichte. Also Israel hatte mal wieder überhaupt kein Kriegsglück und die Philister waren überall. Das Land ist total besetzt. Überall sind philistische Wachposten. Ich weiß immer noch nicht, wie das Adjektiv von Philister ist. Weißt du das, Gerd? Okay, dann sind es einfach jetzt philistische. Überall sind philistische Wachposten, so 20 Mann Maschinengewehrnester über das ganze Land verteilt. Und die Israeliten kriegen keinen richtigen Fuß mehr auf den Boden. Und da kommt dieser Jonathan, der Sohn von Saul, der richtig Ahnung eigentlich hat von Militärstrategie, der als Soldat aufgewachsen ist, der wahrscheinlich schon irgendwie als junger Mann das Blut seiner Feinde getrunken hat und der eigentlich genau weiß, wie man Krieg führen muss, der kommt auf eine total abgefahrene Idee. Und jetzt weiß ich nicht, ob ihr da den Clou an der Geschichte überhaupt versteht. War irgendjemand von euch bei der Bundeswehr? Oder bei irgendeiner anderen nationalen Armee. Ah, Gerd, Halleluja. Das freut mich ja, dass wir doch noch einen haben. Also Freitag war tatsächlich kein einziger da, obwohl viel mehr Leute da waren. Also einer wird wahrscheinlich jetzt die Geschichte verstehen. Oder vielleicht ihr anderen auch, wenn ihr vielleicht mal so einen Kriegsfilm gesehen habt oder irgendetwas Ähnliches. Oder gab ja vor ein paar Jahren mal diese Comic-Verfilmung da von Frank Miller, 300. Habt ihr die gesehen? Ja gut, schon mal ein paar gesehen. Also jedenfalls, wenn du so ein bisschen mal was gesehen hast oder mal ein Spiel gespielt hast, so in einer ähnlichen Richtung, so ein Strategiespiel, dann wird dir wahrscheinlich auffallen, dass das, was Jonathan vorschlägt, wahrscheinlich die bescheuertste strategische Vorgehensweise ist, die es jemals in der Geschichte der Kriegsführung gegeben hat. Das erste Problem war, um zu diesem Posten der Philister zu kommen, mussten sie durch so einen Hohlweg durch. Da waren so zwei große Steinzinnen, die waren sehr nah beieinander. Und durch diesen engen Weg musste jetzt Jonathan mit seinem jungen Waffenträger, Betonung liegt auf jung, wahrscheinlich war das so einer, den man mit 10 Jahren da verpflichtet hat und der jetzt nichts anderes zu tun hatte, als das Schwert für Jonathan zu tragen. Jedenfalls, er musste mit seinem jungen Waffenträger durch diesen Hohlweg durch. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema von 300, da geht es ja um die Schlacht an den Thermopylen vor einigen vielen hundert Jahren, wo eine super kleine Armee eine große Armee aufgehalten hat, weil die nämlich durch einen Hohlweg gehen mussten. Und im Grunde genommen ist das ja klar, ne? Wenn du, also viele Leute auf breitem Feld, die machen natürlich wenige Leute auf jeden Fall fertig, aber wenn die jetzt einer nach dem anderen durch so eine Tür durchgehen müssen, dann reicht das ja, wenn du rechts und links von der Tür einen mit dem Schwert aufstellst und der kann so lange Leute töten, bis er halt irgendwie müde ist oder ihm der Arm abfällt und die kommen jedenfalls nicht durch. Da war das auch so bei der Varusschlacht. Ja, ich weiß nicht, wie das da so ausgesehen hat, aber kann sein, dass das auch ähnlich war. Jedenfalls, ne, da kannst du mit wenigen Leuten super viele aufhalten. Und das war schon mal so die erste Katastrophe. Also, wenn du wirklich einen Feind angehen willst, dann gehst du niemals unter keinen Umständen durch einen Hohlweg. Das war aber auch nicht alles, sondern die Philister waren auch noch erheblich in der Überzahl. Und die waren auch noch auf einer Anhöhe. Das heißt, die konnten das ganze Land überblicken, die konnten genau sehen, wer auf sie zukommt und die konnten zur Not auch noch irgendwie Sachen von oben runterschmeißen, wenn man da zu ihrer Anhöhe rauf wollte. Also nochmal irgendwie ein totaler strategischer Vorteil, den die Philister hatten. Und dann zu allem Überfluss war auch noch die Anhöhe so steil, dass sie in letzter Konsequenz auf allen Vieren da hochrobben mussten. Das heißt also, weder Jonathan noch Saul hatte irgendetwas in der Hand, was auch nur so ähnlich aussah wie eine Waffe, sondern die sind auf allen Vieren da hochgegangen, während die Philister oben stehen konnten und in aller Seelenruhe ja, machen konnten eigentlich, was sie wollten. Irgendwie, die hätten die wahrscheinlich sogar irgendwie mit kleinen Steinchen zu Tode werfen können, während ihres mühsamen Aufstieges. Und so alles über alles so zusammengenommen, war das echt militärisch von der Strategie her eine absolute Katastrophe und etwas, was man schlichtweg nicht machen kann. Und ich glaube auch, dass Jonathan nicht von selber auf die Idee gekommen wäre, sondern dass das ganze Ding eben auch noch einen starken Gottanteil hat. Und der Schlüsselvers für mich, warum Jonathan das überhaupt gemacht hat, ist dieses ganz am Anfang, dass er sagt, wir wollen mal sehen, ob Gott nicht diese unbeschnittenen Heiden in unsere Hand geben will. Der Ausdruck kommt später im Alten Testament nochmal vor, nämlich bei David gegen Goliath. Ja, auch wieder eine ganz fiese Situation. Goliath mit seinen 3,50 Meter fordert die Israeliten raus, die zu der Zeit alle ungefähr 1,60 groß waren. Und keiner von denen hat sich getraut, loszugehen und gegen Goliath zu kämpfen. Und dann kommt irgendwann ein kleiner Hirtenjunge, der noch nie im Leben ein richtiges Schwert und eine Rüstung angezogen hat. Und er sieht diesen Goliath und irgendetwas in ihm regt sich. Weiß nicht, Heiliger Geist kommt über ihn und wie so ein heiliger Zorn Gottes kommt über ihn. Und er sagt, okay, wer ist dieser unbeschnittene Philister? Egal wie groß der ist, egal was der drauf hat, egal wie viel Erfahrung der hat im Kampf. Aber ich habe eins, was er nicht hat. Nämlich ich habe Gott auf meiner Seite und deswegen wird es funktionieren, den Typ unter die Füße zu kriegen. Das war, wie gesagt, nach dem, was Jonathan hier gemacht hat. Aber ich glaube, dass bei Jonathan echt der gleiche Spirit war. Und als er sagte, okay, egal was diese Philister an Vorteilen haben, egal wie gut ihre Strategie ist, aber ich habe etwas, was die nicht haben. Nämlich ich habe Gott auf meiner Seite. Und mit Gott auf meiner Seite kann es funktionieren, dass ich und ein Waffenträger, der vielleicht noch niemals wirklich gekämpft hat, hochgehen und so ein ganzes Nest von Philistern ausheben und dass Gott uns den Sieg gibt. Und der erste Punkt, den ich da so gerne machen möchte, ist, dass es passieren kann, wenn man im Glauben lebt, dass Gott einen inspiriert, Dinge zu tun, die nicht nur extrem mutig sind, sondern allen Regeln der Kunst widersprechen. Dass es sein kann, wie dass Gott dir auf deinem eigenen Gebiet begegnet und in dem Bereich, wo du der absolute Experte bist, sagt, mach es doch mal anders. Und es ist total unlogisch und es ist völlig sinnlos. Und wenn du es doch machst, wirst du sehen, wie das Gott etwas tut. Bei Petrus war es genau das Gleiche im Neuen Testament. Der hat die ganze Nacht gefischt und hat seine Netze ausgeworfen und es ist nichts passiert. Und der Mann war Fischer, der kannte sich aus. Und dann steht Jesus am Ufer des Sees und sagt, Petrus, ich habe einen guten Tipp für dich, nämlich wirf doch mal irgendwie das Netz auf der anderen Seite des Bootes aus. Und wenn ihr vorstellt, so ein Boot, das ist vielleicht 1,50 Meter breit, und wir werden überhaupt, und es ist scheißegal, ob das Netz rechts oder links aus dem Boot raushängt, das hat nichts irgendwie damit zu tun, ob du irgendeinen Fisch fängst oder nicht. Und Petrus hat's gemacht, obwohl er Experte war und Jesus garantiert kein Experte war. Der war nämlich Zimmermann, der hat bisher vielleicht Fisch gegessen, aber garantiert keinen gefangen. Und trotzdem sagt Petrus, gut, auf dein Wort hin mache ich das, wirf das Netz auf der anderen Seite aus und fängt mehr Fische, als er überhaupt an Land bringen konnte. Und wieder das gleiche Prinzip kann passieren, für das Jesus zu dir kommt und sagt, du bist der Experte, aber ich bin noch mehr Experte und deswegen mach es doch einfach mal anders. Mach das Unlogische, nur weil ich es dir sage, nur weil ich dich inspiriere dazu. Tu doch einmal irgendwie das, was du niemals tun würdest. Und dann kannst du erleben, dass Gott mit das Seine dazu tut, wo du nicht weitergekommen wärst. Und worum es auch geht dabei, und das ist im Grunde immer noch der gleiche Punkt, ich meine, das, was Jonathan überhaupt ermöglicht hat, das zu erleben, was er dann erlebt hat, ist, dass er jemand war, der seinen Gott kannte. Und ich wünsche mir das ja total, also das sage ich auch schon seit ganz vielen Jahren und ich sehe auch, dass da schon Früchte von da sind. Aber ich wünsche mir, dass das in Remscheid und Umgebung und in ganz Deutschland mal eine Generation von Leuten aufsteht, die wirklich ihren Gott kennen. Die wissen, dass sie einem riesengroßen Gott dienen, der unfassbar groß ist, ein Gott, der alles kann, dem nichts unmöglich ist und die sich entsprechend verhalten. Und was ich so oft wie bei Christen sehe, ist, dass wir theoretisch natürlich glauben, dass unser Gott groß und allmächtig ist, aber in der Praxis sieht man relativ wenig davon. Und es sind immer so die herausragenden Gestalten in der Kirchengeschichte, die Leute gewesen, die es ergriffen haben. Und die irgendwie so erfüllt waren von Gott und dem Heiligen Geist, dass sie einfach wussten, wie mein Gott, der kann alles. Und Sachen gemacht haben dann, die völlig unmöglich waren. Und es ist immer das Gleiche und wäre bei Jonathan bestimmt genauso gewesen. Der durfte seinem Vater nichts davon erzählen, denn sonst wäre Vater Saul angekommen und hätte gesagt, Jonathan, das machst du nicht. Eine Woche Hausarrest, du kommst hier nicht raus, weil ich nicht will, dass du diese komische Strategie umsetzt. Und so wird es wahrscheinlich immer sein, für das, wenn du anfängst, mutig zu werden im Glauben und vorangehst, dann hast du todsicher irgendwelche Väter, Mütter, Schwester, Brüder, Freunde, Pastoren oder sonst welche Menschen, die dir davon abraten und sagen, nein, das ist so unvernünftig, das kann nicht Gott sein. Und gut ist es dann, wenn du ein Zeugnis in deinem Herzen hast, das dir sagt, doch, es ist so unvernünftig, das muss Gott sein. Weil du 1. Samuel 14 kennst und weil du weißt, wie die Bibel ist voll von Geschichten, die eigentlich unlogisch sind. Und dennoch hat es funktioniert, weil Menschen das in der Kraft und dem Glaubensmut Gottes gemacht haben. Ja, Jonathan geht los und er schafft es, lebend durchzukommen durch den Hohlweg. Sie werden natürlich von den Philistern gesehen und die geben auch das Zeichen, was ja im Grunde genommen auch schon wieder ein völlig abgefahrenes Zeichen ist. Wenn die Philister sagen, ach komm doch mal rauf, dann hat Gott sie in unsere Hand gegeben. Und was die Philister ja eigentlich gesagt haben ist, ach komm doch mal rauf, dann machen wir euch fertig. dann müssen wir nicht extra runtergehen, ihr erspart uns den ganzen Weg und wir müssten ja auch nachher wieder raufgehen. Und deshalb tut uns doch bitte irgendwie den Gefallen und kommt rauf und dann können wir euch hier oben auseinandernehmen und haben uns eine halbe Stunde Fußmarsch gespart. Und das meint auf einmal Jonathan, Gott hat sie in unsere Hand gegeben. Also der Schwertträger packt das Schwert auf den Rücken und sie gehen auf allen Vieren den Berg rauf. Ich vermute mal bis oben haben die Philister gelacht und wahrscheinlich dann noch eben ihre Waffen poliert und gemacht, was man als Soldat so tut und haben sich drauf gefreut, irgendwie da kommen die Leute extra zu uns, um niedergemetzelt zu werden. Und als sie dann oben sind, fällt auf einmal der Schrecken Gottes auf die Philister und keiner von denen kann sich mehr in irgendeiner Weise rühren oder sinnvoll verteidigen und keiner überlebt die Sache. Und dann im Grunde genommen abgefahrene Randbemerkung, Jonathan bringt keinen einzigen von denen um, sondern der Schwertträger, mit dem geht auf einmal irgendwie alles durch und der vergisst sogar seinen Job irgendwie darüber, dass er diese Herrlichkeit Gottes sieht und kriegt das noch nicht mal mehr hin, irgendwie seinem Chef das Schwert zu geben, sondern er erledigt das irgendwie alles selber und dann wahrscheinlich eine Viertelstunde später, Jonathan, tut mir leid, sorry, hier dein Schwert. Also eigentlich ist dann sogar noch irgendwie der Schwertträger, irgendwie der junge Mann ist dann eigentlich sogar der große Held gewesen, der ganzen Geschichte. Ja, und dann geht's weiter, ne? Der Schrecken Gottes fällt auf die Philister und die erleben den Tag ihrer allergrößten Niederlage im 1. Samuel-Buch, würde ich mal sagen. Das Blatt ändert sich total, also wendet sich völlig und auf einmal kriegt Israel den Sieg. Und ich sehe, dass eigentlich zwei Sachen passiert sind da. Das eine ist, wie das Israel den Sieg gekriegt hat. Und das andere ist, dass so viele Leute, die vorher übergelaufen sind von den Israeliten zum Feind, dass sie auf einmal irgendwie gemerkt haben, ich bin in einem Lager, in dem ich eigentlich überhaupt nicht sein sollte. Und auf einmal ist es, als ob ihnen die Augen aufgetan würden und sie wechseln wieder die Uniform und gehen zurück zu den Israeliten. Und ich meine, dass es das ist, was passieren wird, wenn Christen aufstehen und mutig vorangehen. Eigentlich immer zwei Sachen. Zum einen wird es Verwirrung geben im Lager des Feindes. Leute werden frei werden, die nicht an Freiheit gedacht hätten. Menschen werden unseren Gott kennenlernen, die vorher Atheisten gewesen sind. Und auf einmal wird das Reich Gottes ganz anders gebaut werden. Es wird nicht mehr so dieses zähe, anstrengende Dasein, sondern wenn Gottes Herrlichkeit wirklich da ist, dann wird es einfacher sein. Und das andere, das hat mich eigentlich noch mehr fasziniert, jetzt so als ich die Geschichte nochmal gelesen habe, ist, dass Menschen, die die Seiten gewechselt haben, auf einmal wieder die Seiten wechseln. Und ich meine, dass jeder von uns solche Leute kennt, die hat es früher gegeben und die gibt es heute auch noch, ist in jedem Krieg so, dass es Überläufer gibt. Und damals war es eben eine total körperlich greifbare Sache, irgendwie die haben einfach gesehen, die Philister sind stärker als die Israeliten und deswegen trete ich jetzt aus der israelischen Armee und ich trete ein in die philistische Armee. Heute sieht man das nicht mehr an den Uniformen, aber ich denke, heute sind das die ganzen Leute, die christlich aufgewachsen sind, die vielleicht eine gute christliche Erziehung genossen haben, die schon in der Sonntagsschule vom Herrn Jesus gehört haben und in der Jungschar gewesen sind und viele Erfahrungen vielleicht sogar mit Jesus gemacht haben. Und dann irgendwann, meist passiert das so in der Pubertät, kommt irgendwas und sie kehren Gott wieder den Rücken und orientieren sich religiös um und können nicht mehr an Gott glauben, verlieren ihren Glauben und wechseln im Grunde genommen die Uniformen. Sind nicht mehr irgendwie beim Herrn, sondern sind bei irgendwas anderem. Und was ich da so sehe, was passiert, wenn Christen aufstehen und wenn eine Gemeinde mal mutig vorangeht, ist, dass gerade solche Leute auch wieder ermutigt werden. Und dass so ein Ruck irgendwie durch Menschen gehen wird, die sich irgendwann wieder umentschieden haben und dass sie sehen, Mensch, ich laufe in der falschen Uniform rum. Und dieser komische Atheismus, den ich jetzt lebe, oder dieser Unglaube, den ich habe, oder vielleicht irgendwie sogar Buddhist geworden oder sonst irgendetwas, das ist eigentlich etwas, was gar nicht zu mir passt. Und ich habe mein Erbe, mein geistiges Erbe verlassen. Und das, was Gott mal vielleicht auch als Traum in mein Herz gelegt hat, das ist gar nicht mehr da. Aber sie wachen auf einmal auf und sehen, Mensch, ich bin eigentlich für was ganz anderes geboren, als für das, was ich jetzt gerade erlebe. Und was wir brauchen, sind einfach Menschen, die so vorangehen, dass sie einfach zeigen, dass es immer noch einen Gott gibt in Israel, nicht schon, aber dass es noch einen Gott gibt in Deutschland und einen Gott gibt in Remscheid. Und ich meine, dass es etwas machen wird mit diesen ganzen Leuten, die eigentlich etwas von Gott ins Herz gelegt bekommen haben, aber es irgendwann wieder verloren haben. Und dass es möglich sein wird, diese Menschen aufzurütteln, wenn sie einmal sehen, dass Gott tatsächlich real ist und dass Gottes Kraft da ist, dass es wieder passieren wird, dass sie ihre Uniform ausziehen, dass sie irgendwann aufwachen und merken, das passt nicht zu mir und dass sie wieder zu dem zurückgehen, was eigentlich ihr geistliches Erbe ist. Und ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich weiß, das ist auch in unserer Gemeinde eine heiß diskutierte Sache. Und ich habe da auch selber irgendwie manches Mal die Seiten gewechselt. Eigentlich hatte ich mir gedacht, man tritt irgendwie als Gemeinde an und man erreicht nur absolut ungläubige Leute. Man erreicht nur Leute, die gar nichts mit Jesus zu tun haben, nicht aus christlichem Elternhaus kommen, die, weiß ich auch nicht, in Drogen, Prostitution, sonst was irgendwie feststecken. Und diese Leute erreicht man mit dem Evangelium, sie verändern sich um 360 Grad und gehen wieder in die gleiche Richtung. und das wird der Grundstock der Gemeinde. Und was wir tatsächlich festgestellt haben, ist, dass das passiert. Wir haben solche Leute hier. Es ist tatsächlich so, dass das Evangelium Menschen um 180 Grad verändert und sie in eine ganz andere Richtung gehen. Aber es gab und gibt auch immer viele Leute, die eigentlich aus dem christlichen Hintergrund kommen und trotzdem überhaupt nicht mehr mit Jesus leben. Und die kommen auch in unsere Gottesdienste und kennen viele von denen, die hier angerührt worden sind und sich wieder zu Jesus hingewendet haben und deren Leben sich eben auch wieder völlig verändert hat. Und früher fand ich das immer so ein bisschen schade, weil ich dachte, Mensch, ich will ja nicht mehrheitlich Leute haben, die schon mal irgendwas mit Christus erlebt haben, sondern ich will eigentlich originale Heiden haben hier, das wäre das Schönste. Und wenn ich solche Geschichten da lese, wie 1. Samuel 14, dann weiß ich, nein, es ist auch gut, diese anderen Leute zu erreichen. Und letzten Endes gibt es in Deutschland eh so wenig Leute, die noch nie etwas mit Gott erlebt haben oder noch nie was von Gott gehört haben, das ist echt unwahrscheinlich. Also wahrscheinlich so bei Menschen, die in muslimischen Familien groß geworden sind, die werden noch nichts von Christus erlebt haben oder gehört haben. Aber so bei den meisten Menschen, die in einer deutschen Familie aufgewachsen sind, in Kindergottesdienst gegangen sind und so weiter, die haben schon mal gehört, irgendwie, dass es einen Jesus gibt und von Weihnachten und die sind vielleicht konfirmiert worden oder zur Kommunion gegangen. Also die haben in irgendeiner Weise natürlich eine religiöse Bildung mitbekommen. Und vielleicht ist es bei denen nie so richtig durchgebrochen, aber das sind auch irgendwie Menschen, die Jesus erreichen will und die einfach nur ein Zeugnis davon brauchen, dass dieser Gott immer noch derselbe ist wie damals zu Zeiten der Bibel. Und ich komme ja selber aus einer der frommeren Städte Deutschlands, Wetter an der Ruhr. Ich weiß, wir hatten mal durchgezählt, wie viele Kirchen haben wir in Wetter nochmal? Alex, weißt du das noch? Okay, also mindestens 15 Kirchen aller Denominationen, also teilweise sogar mehrfach vertreten. Also selbst so Neuapostolen gibt's mehrmals in Wetter, irgendwie, weil die in vielen anderen Städten gar nicht gibt. Und es ist einfach so, manche von den Gemeinden sind riesengroß. Also ich glaube, wir haben die größte Brüdergemeinde da, so exklusive Versammlung, so richtig konservativ. Und eine der größten Baptistengemeinden in Deutschland. Also echt riesige Dinger. Und es gibt so das Sprichwort in Wetter, dass wenn du so einen Stein hochwirfst und der kommt runter, trifft er einen Christen. Immer, hundertprozentig. Habe ich auch schon ein paar Mal ausprobiert und es ist tatsächlich so, jedes Mal hat es einen Christen getroffen. Vielleicht habe ich es so senkrecht geworfen und dann immer selber abgekriegt. Auf jeden Fall, dass das funktioniert. Und trotzdem ist es nicht so, dass es die heiligste Stadt Deutschlands ist. Sondern irgendwie da siehst du halt wie Leute, die immer in einer Gemeinde sind und die kommen trotzdem irgendwie aus der Pornoabteilung der Videothek wieder raus. Und irgendwie auf jeder Party siehst du Leute, die eigentlich auch in Gemeinden sind und trotzdem kotzen sie in den Blumenkübel. Und man merkt jetzt nicht irgendwie, dass da richtig viel Veränderung wie vom Heiligen Geist da ist und es richtig motiviert ist, echtes christliches Leben. Und deswegen meine ich mir, dass auch solche Menschen echt durchaus welche sind, die für das Evangelium neu gewonnen werden müssen. Selbst wenn eine christliche Grundlage da ist, ist doch das Feuer Gottes nicht da. Und ich freue mich echt mittlerweile sehr irgendwie darüber, wenn Menschen wieder Feuer fangen, wenn das wieder passiert, dass man sich an seine Grundlagen erinnert und dass man seine Uniform wieder wechselt. Und deswegen bin ich dem mittlerweile sehr, sehr positiv, stehe ich dem gegenüber. Ich liebe das immer noch, wie wenn Menschen Jesus kennenlernen, die nichts mit ihm zu tun hatten. Aber ich liebe das auch, wie wenn Leute im Gottesdienst sind und irgendein Wort in der Predigt oder ein Lied oder irgendetwas kommt und sie erinnern sich an das, was sie verloren haben. Und erinnern sich an das, dass sie eigentlich ein Fundament haben, wo sie bloß neben dem Fundament gebaut haben. Und sie kommen wieder zurück und sagen, Mensch Jesus, ich will aber wieder richtig brennen für dich. Und ich würde gerne heute eigentlich speziell für zwei Dinge beten. Haben wir Menschen, die hier beten auch für Ministry-Team? Okay, Judith würde auf jeden Fall beten. Alex, du auch oder hast du Kultshop? Okay, gut, dann Judith würde auf jeden Fall gerne für euch beten. Also das eine ist mir, wenn du sagst, ja, ich bin so jemand, ich habe eigentlich Gott schon längst erlebt, aber ich habe es wieder verloren, dann würden wir total gerne für dich beten, dass da Heiliger Geist kommt und dich erfüllt und dein Leben sich wieder ändert und du wieder erkennst, was du verloren hast. Und das andere ist, wird total gerne für Leute beten, die dieser Glaubensheld-Aspekt anspricht und die sagen, ich möchte gerne jemand sein, der Glaubensmut hat, der das Unmögliche nicht unversucht lässt, der bereit ist, irgendwie den seltsamsten Eindrücken, die Jesus mir gibt, nachzugehen, der sich nicht von seiner Angst dominieren lässt, sondern halt das Unmögliche wagen und ausprobieren möchte. Und ich möchte einfach jemand sein, der seinen Gott kennt und durch diese Erkenntnis weitergeht. Dann würden wir auch total gerne für dich beten. Ja, die Band kann schon mal nach vorne kommen und dann kommt unsere Hauptanbetungszeit und ich würde dann nochmal eben beten. Wo ist die Band? Gerade waren die auch noch da. Ja, ich habe auch gesehen, wie sich da gerade so eine Erdspalte aufgetan hat, aber ich dachte, das wären schlechtere Menschen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du lebendig bist in unserer Mitte. Jesus, ich danke dir für alles, was wir mit dir erleben. Gott, danke dafür, dass wir Prophetie erleben in dieser Gemeinde, dass du Menschen direkt ins Herz sprichst. Jesus, danke für die Heilungszeugnisse, die wir haben, echt, dass du tatsächlich immer noch Menschen heilst, wie körperlich, seelisch. Und dass da